Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Unser Thema heute bei Campus und Karriere. Wir wollen eine Bestandsaufnahme machen. Corona, Krise, kaum Interesse. Die schwierige Lage auf dem Ausbildungsmarkt. Dem Ausbildungsmarkt, dem geht es nicht so richtig gut, wenn man auf die vergangenen Jahre schaut. Die Trends zeigen, dass immer weniger junge Leute Interesse an einer betrieblichen Ausbildung haben, immer mehr sich in Richtung eines Studiums oder einer Hochschulausbildung orientieren. Da war zeitweise vom Akademisierungswahn die Rede. Und viele Betriebe waren schon in der Situation, dass sie Schwierigkeiten hatten, Nachwuchs zu finden für ihre Ausbildungsplätze. Dann kam auch noch die Corona-Krise dazu und jetzt haben wir zwei pandemiegeschwächte Azubi-Jahrgänge. Wie sieht's aus in diesem Jahr, zwei Jahre nach Beginn der Corona-Krise? Darüber wollen wir heute reden hier bei Campus und Karriere. Wir wollen mal schauen, wie es den Ausbildungsbetrieben geht und natürlich den Auszubildenden selbst. Mit welchen Auswirkungen für die laufende Bewerbungs- und Einstellungsrunde ist zu rechnen? Worauf müssen sich angehende Azubis einstellen? Und was können Unternehmerinnen und Unternehmer tun, um den Nachwuchs an sich zu binden und überhaupt für sich zu gewinnen? Das Ganze natürlich eingerahmt von politischen Aktivitäten. Die Bundesregierung zum Beispiel hat angekündigt, eine Ausbildungsplatzgarantie auf den Weg zu bringen. Alles das Fragen und Themen, über die wir heute reden wollen, gerne mit Ihnen. Ich freue mich, wenn Sie sich melden mit Ihren Geschichten, Ihren Anregungen, Ihren Fragen, Ihren Ideen. Und mit mir freuen sich drei Gesprächsgäste, die aus ganz unterschiedlicher Perspektive auf das Thema Ausbildungsmarkt schauen. Julia Freuding ist dabei. Sie ist Fachreferentin beim IFO-Institut in München. Das ist das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Gunnar Barkhorn ist dabei. Er ist Unternehmer in Brake an der Unterweser, leitet dort einen Metall- und Stahlbaubetrieb. Und Christoph Becker, Bundesjugendsekretär beim Deutschen Gewerkschaftsbund, dem DGB. Ihnen allen ein herzliches Willkommen.
Hallo. Moin.
Grüß Gott zusammen.
Herr Becker, wenn Sie aus Perspektive der Gewerkschaft, aus der Perspektive der Auszubildenden auf die aktuelle Situation schauen, wie gut geht's den Azubis?
Schwierig. Ich behaupte so, also es wurde noch nie so wenig und es wurde noch nie so schlecht ausgebildet wie während der Corona-Pandemie. Die Ausbildungszahlen sind auf eine Art und Weise eingebrochen, wie wir es noch nie erlebt haben. 10% weniger Ausbildungsplätze gab es 2020 im Vergleich zu 2019, dem letzten Vor-Corona-Jahr. Und auch 2021 im vergangenen Jahr, das sind die letzten Zahlen, die wir haben, haben wir nur eine schwarze Null schreiben können auf dem Ausbildungsmarkt. 0,3% war der Zuwachs der Ausbildungsplätze. Viele junge Menschen haben Angst, ihnen fehlen Perspektiven. Sie wissen nicht, wie sie ihre Ausbildung bekommen und wie es danach weitergeht. Die Ausbildungsbedingungen haben sich verschlechtert. Ich bin gelernter Bankkaufmann, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss, beinahe zwei Jahre im Homeoffice, im Homeschooling zu sein. Die Schulen waren dafür nicht ausgestattet. Da muss sich einiges ändern, damit sowas nie wieder vorkommt.
Frau Freuding, Sie schauen ja als Wissenschaftlerin mit ein bisschen Distanz auf das, was auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt passiert. Starten vom IFO-Institut auch regelmäßige Umfragen unter Unternehmerinnen und Unternehmern. Wie nehmen die aktuelle Situation wahr, wenn man auf die Auszubildenden und den Ausbildungsmarkt schaut?
Die nehmen das auch ähnlich wahr. Also es gab ja auf einmal Themen wie im Homeoffice, Homeschooling, der Austausch zwischen Kollegen und Kolleginnen oder mit anderen Ausbildungskollegen und Kolleginnen ist absolut zurückgegangen. Es standen Themen wie Kurzarbeit im Raum und auch teilweise auch Betriebsschließungen. Und wir haben in dem Zuge Unternehmen auch befragt, was sie denn denken, beziehungsweise wie sie es einschätzen, wie die Leistung der Auszubildenden sich entwickelt hat. Und tatsächlich hat ein Großteil angegeben, dass es keine Veränderung gab. Man muss dazu sagen, es waren natürlich auch welche dabei, die gesagt haben, die Leistung ist leider schlechter geworden. Vor allem eben, weil Prüfungsinhalte nicht richtig vermittelt worden konnten, nicht in dem vorgegebenen Zeitfenster. Und ja, was man leider auch sagen muss, dass kaum ein Unternehmen gesagt hat, dass die Leistung besser geworden wäre. Aber immerhin ein Großteil hat gesagt, dass es die Veränderung kaum gegeben war, dass sie ähnlich wie vor Corona war.
Fragen wir doch mal einen, der mit Auszubildenden jeden Tag zu tun hat, Herr Barkhorn. Sie bilden selbst aus, Sie bemühen sich sehr aktiv um junge Leute als Nachwuchs für Ihr Unternehmen. Wie erleben Sie die Situation?
Boah, also ich kann das von den beiden Vorrednern kann ich 100% unterstreichen. Das nehmen wir auch so wahr. Ich würde aber noch einen Schritt vorher gehen wollen, denn wir stellen auch fest, dass über die ganzen Jahre die Ausbildungsfähigkeit der jungen Auszubildenden deutlich nachlässt, kontinuierlich. Und ich glaube, dass das, was Corona in dieser Frage angerichtet hat, wir noch gar nicht wahrnehmen. Das kommt noch. Das kommt jetzt mit den nächsten Jahrgängen, mit denen das ja auch psychisch etwas macht. Und ich glaube, das hat riesen Auswirkungen auf die Ausbildungsfähigkeit.
Das heißt, wir reden im Moment über Probleme, die eigentlich vorher schon angelegt waren?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, Krisen generell haben drei Aspekte. Sie haben einen hochdisruptiven Charakter. Das heißt, sie zerstören, sie schaffen neu und vor allen Dingen beschleunigen sie alle ohnehin vorhandenen Prozesse unglaublich. Und das sehen wir bei Corona in besonderem Umfang. Das heißt, die Entwicklung ist einfach nur sehr viel schneller jetzt gegangen in den zwei Corona-Jahren, als sie ohnehin gelaufen wäre.
Frau Freuding, Sie machen ja relativ regelmäßig, nämlich quartalsweise Umfragen und so eine Art Stimmungsbarometer auch bei den Unternehmen. Sie sind wahrscheinlich die mit den aktuellsten Daten heute hier in dieser Runde ist. Sehen wir denn schon, dass sich irgendetwas verändert? Also wir haben jetzt irgendwie 2 Jahre, in denen es runterging oder maximal mit einer schwachen schwarzen Null blieb, wie Herr Becker das eben beschrieben hat. Sehen wir irgendwelche Veränderungen, die Hoffnung machen können?
Also eine Sache, die wir sehen, was keine Veränderung ist, die aber Hoffnung macht, ist, dass die Übernahmezahlen gleich geblieben sind. Also wir haben Unternehmen befragt, ob sie ihre Auszubildenden eben übernehmen nach der Ausbildung und die Zahl ist gleich geblieben. Also wenn eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen wird, dann übernehmen 3/4 der Unternehmen auch ihre Auszubildenden. Und das großteils sogar in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis. Und die restlichen werden in einem befristeten Arbeitsverhältnis übernommen. Und das ist eine durchaus erfreuliche Nachricht, muss ich sagen.
Da spielt Herr Barkhorn wahrscheinlich der Fakt rein, dass Sie sowieso Fachkräfte suchen. Und wenn Sie einmal an der Angel haben, lassen Sie wahrscheinlich nicht mehr los, oder?
Ja, natürlich. Also Ausbildung an sich ist ja die Selbsterzeugung der zukünftigen Fachkräfte. Und wer nicht in ausreichendem Umfang ausbildet, der muss sich dreimal überlegen, ob er überhaupt mit Recht auf den Fachkräftemangel schimpft oder schielt. Wir haben eine Ausbildungsquote von über 25%. Das heißt, wir bilden weit über den eigenen Bedarf hinaus aus. Und dafür würde ich gerne auch bei anderen Betrieben Werbung machen.
Wenn ich darf.
Aber klar.
Also was Herr Barkhorn schreibt, will ich nochmal stark machen. Also was wir sehen, ist, dass 80% der Betriebe nicht ausbilden. 4 von 5 Betrieben beteiligen sich nicht an der Fachkräfteausbildung und jammern, dass sie keine Fachkräfte finden. Und gleichzeitig gibt es junge Menschen, die ihre Ausbildung, die sie machen wollen, nicht machen können. Da muss sich was tun. Und wir sagen, da kann sich nur was tun, indem die Betriebe auch zur Kasse gebeten werden, die sich nicht an der Ausbildung beteiligen, die 4 von 5. Aber was ich auch nochmal klar machen möchte und was mir wichtig ist, die duale Berufsausbildung ist eine große Errungenschaft, die wir haben in Deutschland. Und wir sind da zu Recht als Sozialpartner, Arbeitgeber und Gewerkschaften unglaublich stolz drauf. Aber und was auch gut ist und richtig war und immer so war, ist, dass es keine Zugangsvoraussetzungen gab in die duale Berufsausbildung. Man braucht kein Abitur, mittlere Reife oder einen Hauptschulabschluss. Es braucht keine formale Qualifikation. Und die duale Berufsausbildung ist nicht dafür da oder nicht nur dafür da, die Menschen fit zu machen für den Arbeitsmarkt, sondern hat natürlich auch einen Erziehungszweck. Und wenn dann gesagt wird, jungen Menschen seien nicht ausbildungsfähig, dann tue ich mir schwer damit, weil viele junge Menschen haben einen Hauptschulabschluss und finden, weil sie in Anführungszeichen nur einen Hauptschulabschluss haben, keinen Ausbildungsplatz. Und das darf nicht so weitergehen.
Da deuten sich erste Diskussionslinien an und wenn Sie sich da gerne einmischen möchten, dann freuen wir uns, wenn Sie das tun. Angerufen hat uns eine Hörerin, die auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen hat. Und zwar hat sie sich beschäftigt mit einem, man kann sagen interessanten, vielleicht sogar provokativen Gedanken zur Frage, wie das denn aussieht mit dieser Konkurrenz zwischen Ausbildung und Studium.
Gucken Sie sich doch mal Bundestagsabgeordnete, Politiker, Medienschaffende, Schauspieler, Moderatoren, also zum Beispiel Markus Lanz, Peter Klöppel, Marlene Lufen, wie die alle heißen, Michaela May, also so diese bekannten Schauspieler bei uns. Und dann sagen Sie mir mal, welche von denen haben Kinder, die Handwerker sind, im Sinne von Installateur oder auch Krankenpflege, Altenpflege, Friseur. Kein einziger. Also ich habe da mal viel gegoogelt. Die studieren alle. Ja, und jetzt frage ich Sie, warum sollen meine Kinder schuften, während reiche und prominente Kinder studieren? Und deshalb finde ich diese Diskussion, die immer geführt wird, absolut unehrlich.
Herr Barkhorn, Sie bilden selbst aus. Ist das eine unehrliche Diskussion? Haben Auszubildende ein Imageproblem?
Imageproblem, ja, bestimmt. Ein Niveauproblem sehe ich gar nicht. Also wir haben bewusst bei uns im Rahmen der Ausbildung das ganze Wording auf ein Studium ausgerichtet. Das heißt, die kriegen am ersten Ausbildungstag ein Studienbuch, wo der Ablauf der Ausbildung abgebildet wird, die einzelnen Kernqualifikationen erwerben, die als Credit Points und so weiter. Das machen wir mit Absicht so, um unserer Auffassung nach die Gleichwertigkeit zwischen Studium und Ausbildung in den Vordergrund zu rücken. Man hat mit einer Berufsausbildung meiner Ansicht nach deutlich größere berufliche Weiterentwicklungschancen als mit einem Studium. Denn egal, was ich studiert habe, das qualifiziert mich noch lange nicht für eine Selbstständigkeit. Habe ich aber einen Beruf von der Pike auf erlernt und dort zum Beispiel auch meinen Meister gemacht, dann bin ich auf einem ganz anderen Niveau unterwegs. Und der Weg in die Selbstständigkeit ist erstens sicherer und zweitens schneller. Und deswegen haben wir bestimmt ein Imageproblem im Rahmen der Ausbildung. Es wird überhaupt nicht transportiert, wie breit die Möglichkeiten über die Ausbildung in den beruflichen Start ist und wie einfach dann auch die Fortsetzung in ein danach gelagertes Studium zum Beispiel ist, wenn man das möchte. Aber unsere Schulen und unsere Eltern pushen und powern alle in eine Richtung, du musst studieren. Dass eine Ausbildung eine hochattraktive Option ist für den beruflichen Start, wird viel zu wenig publik gemacht. Wenn ich das noch ergänzen darf, klar. Ich selber habe vor meinem Studium eine handwerkliche Ausbildung gemacht als Maschinenbauer. Und das Studium ist mir dadurch erheblich leichter gefallen. Nicht nur, dass ein Stück mehr menschliche Reife hinzukommt, sondern es kam auch Fachwissen hinzu. Und schlussendlich war das Studium deshalb leichter, weil ich nicht diesen ultimativen Versagensdruck hatte. Denn ich hatte schon einen Beruf, auf den ich immer hätte zurückfallen können. Das heißt, das Studium fällt einem noch leichter. Und letzter wesentlicher Vorteil: in den Semesterferien verdienen Sie als ausgelernter Geselle natürlich ganz anders, als ich sag mal, dass Sie Teller tragen als ungelernte Hilfskraft in der Gastronomie. Also auch das macht das Studium wirtschaftlich leichter. All diese Vorteile dürfen gerne viel mehr publik gemacht werden. Dann überlegt der eine oder andere mit Sicherheit eher, erst eine Ausbildung zu machen und dann nochmal zu schauen, ist vielleicht der Meistertitel oder ein Studium für mich das Richtige.
Diese Veränderungen in den Lebensläufen, die ja vielleicht auch so ein Hin- und Her-Switchen beinhalten können zwischen verschiedenen Ausbildungsgängen. Frau Freuding, kann man sowas häufiger sehen oder ist das etwas, was sozusagen aus der volkswirtschaftlichen Perspektive, aus dem wissenschaftlichen Blick auf den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt eigentlich keine so große Rolle spielt?
Doch, also das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Also was Herr Barkhorn gesagt hat, also da stimme ich auch vollkommen zu. Also es wurde auch von der Politik viel gemacht, dass das Studium populenter wurde die letzten 15 Jahre. Also da war man sehr hinterher und deshalb ist es umso wichtiger, jetzt die Ausbildung attraktiver wieder zu machen. Weil, also ich habe auch eine Ausbildung vor meinem Studium gemacht und Herr Barkhorn, Sie haben ja aus der Seele gesprochen. Ich hatte genau das gleiche Gefühl. Das Studium ist mir leichter gefallen. Ich war motivierter. Man hat einen ganz anderen Ehrgeiz oder man hat ein anderes Ziel vor Augen. Man weiß auch, man hat schon was geschafft. Also ich denke mal, die Balance aus beiden ist auch ja eine sehr schöne Kombination.
Aber wir haben ja ein Problem. Die Zahlen der Bundesanstalt für Arbeit, der Bundesagentur für Arbeit, besagen ja, dass wir im Moment etwa pro Interessent, pro Interessentin mehr als einen Ausbildungsplatz zur Verfügung haben. Also 1,5 Plätze pro Person. Das ist doch völlig klar, dass wir die gar nicht vollkriegen können, oder?
Mhm. Ja, absolut.
Genau, also
da muss ich ein bisschen widersprechen. Also das sind Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil da so, also nur die Menschen in die Zahlen, also nur die Interessenten, Interessentinnen gezählt werden, die aktiv zur Bundesagentur gehen und sich ausbildungssuchend melden. Ich habe eine Ausbildung gemacht, übrigens auch studiert und kann das, was die zwei Vorredner Ihnen gesagt haben, auch unterschreiben. Aber ich bin nie zur Bundesagentur für Arbeit gegangen und habe mich ausbildungssuchend gemeldet. Dann machen die noch ein, gibt es zwei Türchen dort und durch die eine Tür gehen die, die geeignet sind für eine Ausbildung und durch die andere Tür gehen die, die nicht geeignet sind. Also diese Zahlen sind leider nicht ganz valide. Valide schon, aber nicht ganz aussagekräftig.
Gibt es denn stärkere Zahlen oder aussagekräftigere, Herr Becker?
Also der Berufsbildungsreport, der einmal im Jahr erscheint, ist auf jeden Fall aussagekräftiger an dem Punkt. Und wir sehen ja da auch, dass es viele junge Menschen gibt, die keinen Ausbildungsplatz finden.
Ich hatte eben in der Anmoderation ja schon gesagt, dass es einige politische Initiativen gibt, die sich mit dem Thema Ausbildungsmarkt beschäftigen. Unter anderem hat die Ampelkoalition angekündigt, so etwas wie eine Ausbildungsplatzgarantie auf den Weg zu bringen. Herr Becker, Sie sind wahrscheinlich am politischen Geschäft mit am nächsten dran. Wie erfolgversprechend ist das?
Erstmal ist das ein großer Erfolg der Gewerkschaften und der Gewerkschaftsjugend, dass das im Koalitionsvertrag steht. Darüber freuen wir uns unendlich. Das wurde mehr als Zeit. Ich denke, das ist sehr erfolgsversprechend, weil es mehr als notwendig ist. Über die Zahlen haben wir ja gesprochen. Die sind sehr besorgniserregend. Und will ich auch nochmal sagen, es ist ja auch gut und normal, so sollte es sein. Gibt es Urteile vom Bundesverfassungsgericht, dass jeder Mensch hat eine Berufswahlfreiheit in unserem Land. Das ist gut so. Es gibt mehr Studienplätze, wie es Studierende gibt in Summe in Deutschland. Das ist auch gut so. Und so können alle, kann man diese Berufswahlfreiheit herstellen. Was uns wichtig ist, dass kein junger Mensch auf der Straße steht. Und auch da will ich nochmal das Wort Perspektiven stark machen. Es, junge Menschen in unserem Land nach der Corona-Pandemie, jetzt in dieser schwierigen Situation mit der russischen Aggression, mit dem russischen Angriffskrieg, wo wir noch gar nicht wissen, wie sich das auswirken wird. Und das wird sich auswirken auf den Ausbildungsmarkt, da bin ich mir auch sicher. Die brauchen Perspektiven und wir müssen schauen, dass diese jungen Menschen Perspektiven bekommen. Und das heißt eine gute Ausbildung. Gute Ausbildung ist immer auch eine betriebliche Ausbildung. Das heißt, wir werden die Ausbildungsgarantie daran messen, wie die Koalition es schafft, mehr betriebliche Ausbildungsplätze zu schaffen.
Herr Barkhorn, Sie suchen ja sehr aktiv nach Auszubildenden, haben so ein ganzes Programm auf die Beine gestellt, mit dem Sie Interessierte umwerben, kümmern sich sehr aktiv darum, jemanden zu bekommen. Ist das auch schon so etwas fast wie eine Ausbildungsplatzgarantie, die Sie Interessenten anbieten?
Also mit Garantien bin ich immer vorsichtig. Was sind denn die Eingangsvoraussetzungen dafür? Und was ist, wenn sich auf der anderen Seite jemand befindet, der sich überhaupt nicht bemüht? Wie garantiert ist denn dann noch alles? Denn ich kann nicht genauso wenig, wie ich jemanden gegen seinen Willen therapieren kann, kann ich jemanden gegen seinen Willen ausbilden. Da gehören immer zwei dazu. Insofern bin ich mit dem Begriff Garantie, ohne dass ich es inhaltlich kenne, den Stand der politischen Diskussion, sehr vorsichtig. Also Garantie, nee, in der jetzigen Situation, und da möchte ich gerne der Schere, die Herr Becker aufgemacht hat, ein bisschen folgen. Ja, wir haben Bereiche, in denen finden junge Menschen keinen Ausbildungsplatz. Und ja, wir haben Bereiche, in denen finden Betriebe keine Auszubildende. Beides ist wahr. Und wenn wir dann auf Betriebe gucken, die keine Auszubildenden finden, dann ist eine Garantie ohnehin wirkungslos, inhaltsleer. Weil die würden ja ohnehin, also wir senken unseren Anspruch an die Auszubildenden oder an die Schüler, was muss er mitbringen, damit er unsere Ausbildung mit einigermaßen Erfolg bestehen kann, die senken wir ja schon regelmäßig. Das zahlt wieder ein auf das Thema Ausbildungsfähigkeit der jungen Schüler. Also ich weiß nicht, was eine Garantie bringen soll, so gut ich es inhaltlich finde, aber sie muss eben auch eine positive Wirkung haben und keine Luftnummer werden.
Frau Freuding?
Ich denke auch, die Garantie ist ein super wichtiges Thema, aber ich glaube, was auch mit reinspielt, ist einfach so dieser Matching-Prozess, also dass man wirklich den Auszubildenden, die Auszubildende zum Betrieb bringt, also dass man die zwei Parteien einfach zusammenbringt. Und ich denke, da muss man einfach ansetzen daran, also das ist auch ein Thema, was Unternehmen auf jeden Fall anpacken müssen, wo finde ich überhaupt potenzielle Auszubildende und wo inseriere ich beispielsweise meine Stellenausschreibung. Und wir haben da ganz spannend festgestellt, dass Unternehmen gerade wenn sie Auszubildende suchen, mittlerweile viel mehr auf Social Media nutzen. Und ich denke mal, das ist auch ein Instrument, was sehr viel Potenzial hat. Es hat eine sehr hohe Reichweite, vor allem wenn man sich anschaut, wie viele junge Leute dieses Instrument nutzen. Also Instagram, TikTok, Snapchat, das ist gang und gäbe. Und ich habe mir mal angeschaut, wie viel Zeit junge Menschen auf diesen Portalen verbringen. Und das sind täglich bis zu 4,5 Stunden im Schnitt. Und ich denke mal, damit kann man sehr, sehr viele junge Menschen erreichen und ihnen auch einen Einblick in die Ausbildung bringen, um so einfach dieses Matching besser hinzubekommen.
Man muss auch nochmal sehen.
Das bietet sehr viel Potenzial.
Entschuldigung. Es gibt über 2 Millionen junger Menschen bis 34, die keine Ausbildung haben. Wir schieben einen riesigen Berg vor uns her, der nicht ausgebildet ist, den vor vielleicht auch 10, 15 Jahren die Perspektiven gefehlt haben, eine Ausbildung zu beginnen. Und auch die sind ja eine sehr spannende Zielgruppe, zu schauen, die dazu zu gewinnen, endlich eine Berufsausbildung anzugehen, auch wenn sie damals die Chance nicht haben. Und oft hängt es an Sachen wie dem eigenen Schulabschluss, dem eigenen Wohnort und das finde ich besonders dramatisch, auch dem Pass der Eltern. Und das müssen wir aufbrechen und da auch Menschen in eine Ausbildung bringen, die bisher noch gar nicht dran gedacht haben oder die Chance nie hatten.
Wie machen Sie das denn, Herr Barkon? Wie finden Sie Ihre Auszubildenden und wie finden Sie vor allem auch diejenigen, die Sie möglicherweise nicht erreichen auf den ersten Anlauf hin?
Social Media spielt dabei eine zentrale Rolle. Wer dich nicht kennt, kann nicht bei dir lernen. Mhm. Das ist vielen gar nicht so bewusst. Also muss ich für Sichtbarkeit eine ganze Menge tun. Unsere Auszubildenden betreiben eigenverantwortlich unseren Instagram-Kanal und unsere Gesellen betreiben eigenverantwortlich unseren Facebook-Kanal. Und dort posten die unreglementiert, was ihnen gerade in den Kram kommt und wie sie ihre tägliche Arbeit und Ausbildung wahrnehmen und darstellen möchten. Das sorgt ganz gut und organisch für Sichtbarkeit. Und wer sich dann gerade von den Schülern dort angesprochen fühlt für eine Ausbildung, der muss gar nicht so in unserer Ansicht nach überholten Prozess gehen und eine Bewerbung schreiben und da gibt es ein Auswahlverfahren. Und also das gibt es bei uns alles nicht, sondern der erste Schritt in die Ausbildung ist ein Praktikum, ein Schülerpraktikum. Und das können die Schüler bei uns auf der Webseite buchen. Das heißt, die gehen auf die Webseite, suchen sich die Abteilung aus, in der sie gerne ein Praktikum machen möchten, suchen sich die Woche aus, können bis zu 3 Wochen auch unterschiedliche Abteilungen kombinieren. Und dann klicken die auf Buchen und das ist schon alles, was es braucht. Und schon sind sie schwuppdiwupp, wie von Zauberhand, bei uns im Praktikum.
Und Sie suchen da nicht nochmal extra aus oder haben nochmal ein Bewerbungsgespräch vorher? Nichts?
Nein, gar nichts. Nein. Die kommen dann am ersten Tag des Praktikums und damit sie mit der richtigen persönlichen Schutzausrichtung, Rüstung, also Arbeitsklamotte, Sicherheitsschuhe und so weiter ankommen, kriegen sie mit der Buchung einen Gutscheincode und dann können die bei uns auf der Webseite wir nennen das Fanshop, das ist ein Klamottenshop für unsere eigenen Mitarbeiter. Da können die sich halt dann für diesen Gutscheincode kostenlos eine Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhe bestellen und dann ist noch Luft für ein Poloshirt oder T-Shirt. Wir wollen ja auch, dass sie anschließend gerne mit Barkon-Logo auf der Brust durch die Schule gehen und Werbung für Praktikum bei uns machen. Und das funktioniert sehr gut. Und diejenigen, die im Praktikum feststellen, dass sie Spaß an diesem Beruf haben, und wo wir auch feststellen, da ist eine Ausbildungseignung dort, die nageln wir nach Möglichkeit auch direkt schon im Praktikum für die Ausbildung fest. Also es ist nicht selten der Fall, dass vor Abschluss des Praktikums der Ausbildungsvertrag geschlossen ist.
Linus Enke hat uns angerufen, ist unserer Diskussion bis hierhin gefolgt. Schönen guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Was war der Auslöser, dass Sie gesagt haben, ich greife zum Telefon, da muss ich was beitragen?
Ja, das ist eigentlich alles und auch so auch mein beruflicher Werdegang und auch im Allgemeinen die allgemeine Situation. Ich meine, es ist sehr ein komplexes Thema, ne? Und was mir aufgefallen ist, wenn ich mal von mir reden darf, es ist jetzt nur mein persönlicher Eindruck, meine Perspektive. Aber ich habe 2004 zum Beispiel eine Lehre als Kfz-Mechatroniker angefangen und habe im ersten Lehrjahr 175 Euro netto verdient. Und im vierten Lehrjahr, das war die Zeit, als die neuen Berufe, sage ich jetzt mal, ein bisschen implementiert worden sind, hatte ich 450 Euro netto. Und habe dann auch mal in der LKW-Branche gearbeitet, irgendwann mal Fachabitur gemacht, studiert etc. pp. Und bin jetzt im öffentlichen Dienst beschäftigt. Mir ist aufgefallen, dass hätte ich früher gewusst, dass ich zum Beispiel im Studium das BAföG auf jeden Fall das Doppelte ist, ja, als Vergütung, sage ich jetzt mal vorsichtig, wäre ich wahrscheinlich schon viel früher studieren gegangen. Also es ist interessant, gerade jetzt ist es vielleicht nicht mehr so, wie es damals war, aber mir ist aufgefallen, dass man als Student halt mehr im Monat zur Verfügung hat, teilweise, ich will das jetzt nicht auf alle beziehen, als jemand, der eine normale Berufsausbildung macht und 8 Stunden täglich arbeiten geht.
Ja. Als Sie das gerade geschildert haben von der Bezahlung, ja, gerade im ersten Lehrjahr, wenn ich das richtig interpretiert habe, war das ein, wie soll man das sagen, mitleidiges Stöhnen, Aufstöhnen bei Christoph Becker, dem Bundesjugendsekretär beim Deutschen Gewerkschaftsbund, oder?
Auf jeden Fall. Ich meine, was Herr Enke beschreibt, erleben wir täglich. Das ist ein paar Jahre her. Ich habe ungefähr in der Zeit, ein bisschen später, meine Bankkaufausbildung gemacht. Da habe ich mit 717 Euro brutto angefangen. Da werde ich auch so mit 450 Euro netto rausgekommen sein. Und das ist wahr, das BAföG wäre höher gewesen. Auch heute, es gab zu der Zeit Ausbildungsvergütungen, die waren weitaus und unvorstellbar niedriger. Das ist heute zum Glück illegal. Wir haben eine Mindestauszubildendenvergütung, aber da sind wir auch nicht weit von den 450 Euro netto. Ich halte das für ein Problem. Wir haben die Ausbildungsvergütungen sind deutlich höher in gut organisierten, tarifgebundenen Branchen. Und da gehört der öffentliche Dienst dazu, da gehört die chemische Industrie dazu, die Metall- und Elektroindustrie. Da sind die Auszubildendenvergütungen deutlich, deutlich, deutlich gestiegen die letzten Jahre, auch gegen großen Widerstand der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Aber da ist viel passiert, aber leider nicht in allen Branchen.
Gerne, vielleicht
ja,
einen Punkt
Herr Enke, gerne, klar.
Okay, was vielleicht auch noch interessant ist, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, es gibt sehr starke Differenzen bezüglich dem urbanen und dem ländlichen Raum. Ich sage mal vorsichtig, als ich damals in der Lehre war, da gab es dieses Phänomen Internet noch nicht so gravierend, was den Arbeitsmarkt angeht, weil ich hatte gar keine Möglichkeit, mich großartig zu informieren. Ne? Also was gibt es für Ausbildungsmöglichkeiten auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was gibt es da für eine Vergütung? Das ist ganz klar. Heutzutage, denke ich mal, viele junge Leute sind mit dem Internet aufgewachsen, können sich natürlich auch Informationen einholen und sehen natürlich auch, aha, okay, in dem einen Beruf bekomme ich mehr Geld und im anderen bekomme ich weniger Geld. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo man sich dann entscheidet. Man möchte mehr Geld verdienen, logisch. Ne? Man geht 40 Stunden arbeiten. Warum soll man dann jetzt 500 Euro weniger verdienen, wenn es auf der anderen Seite 500 Euro mehr gibt? Vorsichtig gesagt. Ich glaube, das ist halt auch die Information, die zugänglich ist, was man dann für eine Entscheidung trifft.
Herr Enke, danke für Ihren Anruf. Danke auch für diese Hinweise und den Blick in Ihre eigene Karriere, berufliche Karriere und Ihren Werdegang.
Campus und Karriere. Auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Campus und Karriere am Samstagnachmittag. Unser Thema heute: Corona-Krise, kaum Interesse, die schwierige Lage auf dem Ausbildungsmarkt. Und es diskutieren hier im Studio Julia Freuding, Fachreferentin beim IFO-Institut in München, Gunnar Barkhorn, Unternehmer aus Brake an der Unterweser, und Christoph Becker, Bundesjugendsekretär beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Sie diskutieren auch mit, und so hat uns zum Beispiel Stefan Huber eine Mail geschickt und schreibt: Mensch, wir haben, oder angerufen hat und sagt, wir haben das Problem, dass Politik und Medien, Ausbildung und Lehre über Jahrzehnte im Grunde als Plan C für intellektuell etwas Benachteiligte denunziert hätten. Da müsse dringend etwas passieren. In eine ganz ähnliche Richtung argumentiert Ulrich Herzau. Wir müssen endlich einmal weg von der Vorstellung und davon Abschied nehmen, dass ein Studium per se der bessere Weg sei. Wir brauchen händeringend Handwerker und sollten alles versuchen, junge Leute in diese Richtung zu lenken. Anja Bröker hat uns angerufen, Konditormeisterin, Handwerkerin, wie ich hier sehe. Guten Tag, Frau Bröker.
Hallo.
Schießen Sie los.
Ja, ich bin eine der jüngsten Meisterinnen Deutschlands gewesen. 2004 habe ich meine Ausbildung abgeschlossen, nachdem ich im letzten Jahrgang vom Abitur das Gymnasium verlassen habe und mich für eine Ausbildung entschieden habe. Ich habe meine Ausbildung als Beste bestanden, bin Kammerwiegerin geworden und habe dann auch festgestellt, dass man von der Politik nicht unterstützt wird. Es wird nicht kommuniziert, dass es eine Berufsausbildungsbeihilfe gibt, dass es BAföG gibt, weiß jeder, aber Berufsausbildungsbeihilfe weiß fast keiner. Es ist so, dass es gibt einen Begabtenförderungsfonds. Das weiß auch fast niemand. Das weiß ich durch meine ganzen Praktikanten, die ich hier habe. Und es ist auch schwierig. Ich habe mich jetzt ein bisschen spezialisiert. Ich mache nur Torten auf Bestellung, damit ich nachhaltig produziere und nichts in die Mülltonne landet. Fahre da sehr gut mit seit 5 Jahren. Und ich habe Schüler, Menschen mit abgeschlossener Ausbildung, die möchten gerne eine Ausbildung machen, aber denen werden so viele Steine in den Weg gelegt, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, weil ich nicht nach Regelarbeitszeit arbeite. Und auch wenn die total fitten Schüler total ehrgeizig dabei sind, die auch wirklich Talente und Begabung haben, wo man sich wirklich freut, so engagierte Schüler da zu haben, aber die schaffen es einfach nicht, dass man einen Berufsausbildungsvertrag abschließen kann, weil die bestimmten Kriterien so sein müssen. Es muss die Arbeitszeit von bis sein. Dann kommt dazu, dass beim Konditor das erste Schuljahr ist die Berufsschule am Donnerstag und Freitag verfrachtet. Das ist also bei uns in der Gegend hier im Oldenburger Raum. Und das ist einfach kontraproduktiv für einen Betrieb. Und das macht das alles unwahrscheinlich schwierig.
Was müsste sich denn ändern aus Ihrer Sicht, damit diese Hürden genommen werden oder abgeräumt werden?
Dass alleine schon auf den Schulen auch erzählt wird, dass wenn man eine Ausbildung mit besser als 1,5 ist, ich glaube sogar 1,9 sogar ist, dass man dann eine Begabtenförderung beantragen kann. Wo man, ich weiß nicht, wie hoch der Satz ist, damals war der, ich glaube, 4.000, 5.000 Euro. Konnte ich damals in meine Meisterschule mit einfließen lassen, aber das weiß niemand. Das weiß kein Berufslehrer. Ich erzähle es allen Leuten, allen Praktikanten, die ich ja habe. Und keiner weiß es. Ich habe noch keinen gefunden, der sagte, das stimmt, das weiß ich auch.
Ihre Forderung nach besserer Information, ich glaube, damit rennen Sie hier bei allen drei Beteiligten offene Türen ein, oder? Wer möchte?
Also gerne, Herr Becker, ich warte.
Also ich wollte nochmal stark machen, also Frau Brücker, das ist ja großartig, ne, als Kammerbeste, auch mit der Bildungshistorie und dann machen Sie den Meisterinnenbrief. Das ist, also was ich aber für einen Skandal halte und da gebe ich Ihnen total recht, ist, dass man für einen Meister, für einen Techniker, für einen Fachwirt, für einen Betriebswirt Geld bezahlen muss und den Bachelor und den Master kriegen wir umsonst. Und ich glaube, da ist viel passiert und da haben sich die Bedingungen verbessert und die Begabtenförderung, die Sie angesprochen haben, ist auch ein guter Punkt und das ist ja alles richtig. Aber die Frage, warum ist eine Meisterin zu machen, einen Meisterinnenbrief zu kriegen, nicht einfach kostenlos, wie ein Masterstudium auch kostenlos ist, ich glaube, darüber sollten wir mit der Politik dringend sprechen.
Herr Barkon?
100% bei Herrn Becker. Ich glaube, wir trinken demnächst mal ein Bier zusammen.
Gerne.
Wir sind in vielen Fragen sehr meinungsähnlich. Die Frage war aber ja nach den Lösungen.
Ja.
Und das, was die Anruferin geschildert hat, stimmt natürlich, dass gerade durch politisches Engagement sehr viel Richtung Studium gedrängt, gedrückt, geworben worden ist. Und dass es große Vorteile Richtung Studium gibt im Unterschied zum Ausbildungsweg. Was können wir tun? Meiner Ansicht nach müssen wir viel wirtschaftsorientierter in der Schule junge Menschen heranbilden. So, jetzt soll es nicht danach klingen, dass wir dort willige Lemminge für den Arbeitsmarkt produzieren. Das ist nicht die Idee. Aber nach einer Schule, nach einer Ausbildung stehen am Ende doch wieder alle im Beruf. Also ist es doch nicht falsch und lebensnah, wenn wir die berufliche Vielfalt so früh wie möglich aktiv in die schulische Bildung einbinden. Und das würde für mich bedeuten, ab der 5. Klasse mindestens durch ganz niedrigschwellige Kontakte zu Unternehmen in der Region, die in die Schulen kommen, schon mal anfangen, dass die sehen, aha, da draußen ist mehr als nur mein Elternhaus. Weil die meisten wissen ja nicht mal, welche Betriebe sind in der Region. Und das so langsam über die Schuljahrgänge bis dann in die betrieblichen Praktika und so weiter steigern, dass wir den Übergang Schule-Beruf gleitender machen und darüber viel mehr Informationen über die umgebenden Betriebe und Ausbildungsmöglichkeiten in die Schulen tragen. Allem voran braucht es den engen Kontakt zwischen den Lehrern und den Unternehmen in der Region. Die Lehrer sind da ein Schlüsselelement, denn was die nicht wissen, können sie nicht weitertragen, können sie nicht transportieren. Und deswegen braucht es den Kontakt der Lehrkörper in die Betriebe, mit den Betrieben, in die Regionen hinein. Dafür müsste eine ganze Menge passieren. Das bedeutet aber auch wieder auf der politischen Ebene, die Lehrerstunden, also die Arbeitszeiten entsprechend dafür auch zu schaffen und zu ermöglichen, damit das passieren kann.
Würden Sie, Herr Barkhorn, auch eine Lehrerin oder einen Lehrer nehmen, die sagt, ich komme in den Herbstferien eine Woche zu Ihnen ins Praktikum?
Jederzeit, mit Kusshand. Also wir sind da durchaus uns bewusst, dass das auf der Produktivseite jetzt nicht der Brüller wird. Das ist aber nicht entscheidend. Ja? Mhm. Wir investieren dann gemeinsam in die Zukunft und darum geht es und das machen wir gerne.
Mhm. Frau Freuding?
Ich finde es auch ganz, ganz wichtig, so früh wie möglich dieses Thema angehen, vor allem in der Schule. Und es ist ja auch ein total spannendes Thema, wenn man als Schüler, Schülerin schon in ein Unternehmen reinschnuppern kann und ganz neue Einblicke sieht und vielleicht auch mal sieht, warum man in der Schule sitzt und warum man Sachen lernen muss. Und ja, ganz, ganz wichtiges Thema. Und vor allem Fachkräftemangel wird immer weiter steigen und Unternehmen sehen auch die Ausbildung als die größte Chance, dagegen anzugehen. Also eine der besten Optionen ist das Ganze. Also so gesehen, je früher man damit anfängt, Werbung dafür zu machen, zu zeigen, was eine Ausbildung alles kann oder was auch ein Beruf alles kann oder was es alles gibt, desto besser ist es.
Frau Brücker,
ich würde gerne noch eins ergänzen. Achso, wenn ich darf, Entschuldigung.
Ja, klar.
Gerne unsere Anruferin erst.
Nee, machen Sie ruhig.
Okay. Also ein Element zum Beispiel, wo relativ früh junge Menschen, die Schüler an Betriebe kommen, ist das Element Zukunftstag. Das ging mal los als Girls Day, dann wurde es so ein Girls und Boys Day. Jetzt nennen wir das Ding Zukunftstag. Wir haben das gehasst am Anfang. Denn wenn dort ein Sohn, eine Tochter eines Mitarbeiters in den Betrieb kommt, wenn es nicht gerade in der Verwaltung ist, dann können die gar nicht wirklich mit auf die Baustelle. Und ich kann sie aus arbeitssicherheitstechnischen Gründen auch nicht wirklich in der Fertigung einfach so mitlaufen lassen. Da gibt es etliche Argumente, gute Argumente dagegen. Und deswegen war dieser Tag für uns so gefährlich bis wertlos und für die Schüler gar nicht möglich. Bis wir uns was haben einfallen lassen. Und das ist der Aspekt, den ich einbringen will. Wir rufen immer so schnell nach der Politik. Manches können wir aber mit ein bisschen Pfiffigkeit selber tun. Wir machen dieses Jahr den Zukunftstag, der ist ja nächste Woche, mit den 5 Betrieben im Gewerbegebiet gemeinsam. Und wir haben eine ganze Rundtour, so ein Berufe-Jingle, durch die einzelnen Betriebe und deren Berufe organisiert. Die lernen an dem Tag 5 Betriebe und 15 Berufe kennen. Und ich glaube, das ist ein sehr wertvoller Zukunftstag. Und auf die Weise schaffen wir über 20 Schüler gleichzeitig. So kann man einen Zukunftstag auch gestalten. Und da haben die, glaube ich, richtig viel von.
Frau Brücker, ich danke Ihnen für Ihren Anruf und Sie sehen, dass Sie damit einiges angestoßen haben mit Ihrem Hinweis und es werden schon erste konkrete Ideen entwickelt. Danke, dass Sie sich gemeldet haben. Eine weitere konkrete Idee stammt von Stefan Fritz, der uns gemailt hat. Er sagt, er ist Unternehmensberater, kennt viele Unternehmen, unter anderem Ihres, Herr Barkhorn.
Ja,
und er sagt, wenn ich gerade höre, wie viele auch nicht mehr ganz jugendliche Menschen ohne Ausbildung sind, dann kommt mir der Gedanke, dass die Politik gerade dieses Potenzial ansprechen muss. Er könnte sich vorstellen, dass ein Bürger, zum Beispiel 30 Jahre alt, eine gewisse Abneigung verspürt, mit 16- oder 18-jährigen Jugendlichen die Schulbank zu drücken. Und er sieht eine Möglichkeit darin, dass man vielleicht sowas wie Ausbildungsklassen für Ältere schafft, um Hürden abzubauen. Das ist die Anregung von Stefan Fritz. Und der nächste Anrufer ist Herr Eichermann, der sich gemeldet hat. Guten Tag.
Hallo, hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Ja, ich komme aus Weimar in Thüringen und habe eine relativ wilde Ausbildungsbiografie hinter mir und bin jetzt allerdings seit knapp drei Jahren jetzt durch Krankheit erstmal aus dem Arbeitsleben rausgenommen worden und auch aus meinem Ausbildungsleben. Und ich habe jetzt innerhalb dieser Zeit das große Glück, dass ich in ein Programm reingerutscht bin, was es in Thüringen gibt. Das nennt sich Tizian Plus. Und das gibt die Möglichkeit, dass sich dass Menschen mit psychischen Erkrankungen Stück für Stück wieder in das Arbeitsleben zurückgerufen werden und zurückarbeiten können. Und das Ganze aber sehr niederschwellig. Jetzt habe ich dabei auch schon mehrere sehr merkwürdige Biografien, also was heißt merkwürdige, sehr viele gebrochene Biografien gesehen. Und es zeigt sich dabei halt auch immer wieder bei denjenigen, die auch mit dabei sind, beziehungsweise halt auch bei mir, dass oftmals der Umgang mit jemandem, der mit psychischen Erkrankungen in das Arbeitsleben wieder reinkommen möchte, ist sehr schwer hat.
Weil die Unternehmen darauf nicht eingestellt sind?
Weil sie zum Teil nicht darauf eingestellt sind. Auch wenn man sie darauf hinweist, alles klar, ich habe hier bestimmte Einschränkungen. Mhm. Ich kann, manche Aufgaben dauern bei mir einfach mal um einiges länger als bei anderen. Da kann ich sie halt gründlicher durcharbeiten. Zu viele Eindrücke auf einmal sind nicht gut. Nur so jetzt mal als Beispiele, ja. Unter anderem halt auch bei mir. Und das ist zum Teil für die Unternehmen eher schwierig.
Ich nehme das mal, Herr Eichermann, so ein bisschen allgemeiner auf. Das ist ja im Grunde die Frage danach, wie man umgeht damit, dass ganz unterschiedliche Menschen in die Betriebe reinkommen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Manche mit ein paar Schwierigkeiten auf dem einen oder anderen Gebiet, andere haben dann wieder andere Schwierigkeiten. Ist dieser Umgang mit Diversität, Herr Barkhorn, ist das ein Thema im Unternehmensalltag?
Zweifelsohne in sehr vielen Betrieben. Wir sind auf der einen Seite genötigt, sehr stark auf die Produktivität zu achten. Und dann wiederum wollen wir Luft und Raum haben für genau solche Aspekte. Und das ist ein Widerspruch, der nur schwierig zu bewältigen ist. Es gibt Berufszweige, da sind genügend Gewinnmargen vorhanden, wo man sowas noch puffern kann. Es gibt aber eben auch sehr viele Berufszweige, da arbeiten wir mit sehr, sehr knappen Margen von unter 1%, wenn es gut geht. Mhm. Und dann haben sie nicht viel Spielraum, solche Dinge zu puffern, was ich ausgesprochen bedauere. Jetzt könnte man wieder in die Politik schielen und sagen, ja, dann müssen die was drauflegen. Ich weiß nicht, ob wir es uns mit dem Blick immer zu einfach machen. Eine wirkliche Antwort, eine Lösung habe ich da nicht aus dem Hut.
Wie sehen Sie das, Herr Becker, als Bundesjugendsekretär? Schauen Sie ja schon auch auf solche politischen Rahmenbedingungen und auch durchaus auf den Umgang mit solchen Themen. Passiert da genug oder sagen wir mal vielleicht noch allgemeiner gefragt, ist das Bewusstsein für diese Themenfelder, für diese Problematik groß genug?
Also ich finde die Geschichte, die Sie erzählt haben, eigentlich immer sehr eindrücklich und ich finde das Programm auch spannend, wenn ich mir das nochmal anschaue, ich kenne das nicht. Was ich aber erlebe, ist, dass es, da geht es jetzt eigentlich auch nicht darum, aber das andere Mal aufmachen, also auch zum Beispiel schwerbehinderte junge Menschen es sehr schwierig haben, einen Platz zu finden auf dem Arbeitsmarkt. Und da tragen Unternehmen auf jeden Fall eine Verantwortung. Und da gibt es ja in Deutschland auch Verpflichtungen, einen gewissen Prozentsatz an schwerbehinderten Beschäftigten zu beschäftigen. Und viele Unternehmen zahlen lieber eine Ausgleichsumlage, wie sich ihrer Verantwortung zu stellen. Das ist ein Problem im Erwerbsleben und in der Ausbildung.
Herr Eichermann, ich danke Ihnen für den Anruf. Danke dafür, dass Sie uns haben teilhaben lassen an Ihrem Werdegang. Und ja, wünsche Ihnen alles Gute. Danke für den Anruf. Gemeldet hat sich unter anderem auch, jetzt muss ich einmal gerade runterscrollen, Oliver Steinkamp. Der hat uns eine Mail geschickt und er schickt eine Frage, die sich im Grunde, Frau Freuding, an Sie richtet. Geht nämlich in Richtung der Wirtschaftsforschung, wenn man so möchte. Er sagt, naja, immer wenn man vom demografischen Wandel und der Konkurrenz der Hochschulen und Fachhochschulen zur Ausbildung redet, dann greift das aus seiner Sicht zu kurz. Er fragt sich, ob man die verschiedenen Wirtschaftsbereiche mal angeschaut hat. Sein Beispiel, die Ausbildungszahlen im Handwerk seien kontinuierlich seit 20 Jahren deutlich stärker zurückgegangen als bei Industrie und Handel. Also fast doppelt so stark der Rückgang im Handwerk wie bei Industrie und Handel. Und er fragt, hat man überhaupt mal untersucht, wo die Defizite zum Beispiel in Handwerk liegen? Hat es da jemals andere als Handwerkskammerbefragungen zugegeben? Gibt es da Studien zu diesen Segmenten des Wirtschaftsbetriebs?
Als Gewerkschaftsjugend befragen wir.
Achso, ich hatte Frau Freuding, aber das können Sie gerne auch.
Ja, nehmen. Nein, Entschuldigung, Frau Freuding, bitte.
Sorry. Das können Sie alle, glaube ich.
Greifen Sie mir gerne vor, weil Thema, was es für Studien gibt, da kennen Sie sich, glaube ich, sogar viel besser aus. Also greifen Sie mir gerne vor.
Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht ins Wort fallen. Verzeihung.
Herr Becker.
Na, alles gut.
Als Gewerkschaftsjugend befragen wir jährlich Auszubildende nach der Qualität der Ausbildung. Und ich will da nicht alle über einen Kamm scheren. Und viel wird im Handwerk unglaublich gut und unglaublich toll ausgebildet. Das sei unbenommen. Und alle, die sich jetzt, bei denen das was triggert, ist es bestimmt genau so. Aber wir sehen schon, dass gerade die Berufe, in denen die Ausbildungsqualität niedrig ist, und die Auszubildenden oft klagen, dass Ausbildungsinhalte nicht vermittelt werden, dass die Probleme haben, Berufe zu finden. Das sind oft auch Bereiche, in denen die Tarifbindung gering ist, in denen die Vergütung gering ist, in denen die Vergütung danach gering ist, in denen es keine verpflichtende Übernahmeregelung gibt zum Beispiel. Das spielt da alles mit rein. Ich glaube, das kann man jetzt so grob nach Handwerk, Handel und Gewerbe, ich glaube, das ist ein bisschen zu grobschlächtig. Aber man kann sich das schon anschauen und sieht da auch Dinge. Hotel- und Gaststättengewerbe ist auch so ein Beispiel.
Frau Freuding?
Ja, genau. Also über einen Kamm scheren kann man es natürlich nicht. Was man gerade auf die letzten zwei Jahre noch sagen kann, ist, dass vor allem die Branchen, die durch Corona sehr gebeutelt wurden, dass da sich auch das Ausbildungsverhältnis nochmal deutlich verschwierigt hat. Also das ist vor allem, Herr Becker, wie Sie es angesprochen haben, Bereich die Gastro, das Beherbergungsgewerbe, die Pflege, das sind lauter Bereiche, da wo es vor allem durch Corona wesentlich schwieriger wurde.
Danke für diese Einschätzungen. Wir haben immer noch Mails, die reinkommen. Da sind interessante Geschichten dabei. Allerdings geht die Sendung schon fast zu Ende. Eine möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Ein Hörer, der gerne anonym bleiben möchte, schreibt, er habe nach abgebrochenem Masterstudium mit 26 Jahren vor einem Jahr eine technische Ausbildung als Vermessungstechniker begonnen. Und ihn habe es wirklich schockiert, wie groß die Geringschätzung gegenüber Auszubildenden in der Gesellschaft sei. Wie schlecht der Lohn sei, wie schlecht die Arbeitszeiten bewertet werden. Und er sagt, einige meiner Freunde wissen es bis jetzt noch nicht besser. Er sei mittlerweile aber ganz zufrieden, weil er im öffentlichen Dienst arbeitet. Und er schickt noch extra Begeisterungsgrüße nach Brake hinterher für die Praktikumsbuchungen, Herr Barkon. Das ja, scheint danke. Etwas zu sein. Da scheinen Sie ja wirklich einen Punkt getroffen zu haben. Ganz kurze Einschätzung zum Schluss, Herr Barkon. Wenn wir auf diesen Ausbildungsmarkt gucken, sind Sie optimistisch? Was macht Ihnen Hoffnung?
Ich bin immer optimistisch, weil ich grundsätzlich davon ausgehe, dass unser Leben eine Wellenbewegung ist. Und wenn wir das Gefühl haben, es geht bergab und je heftiger es bergab geht, umso schneller nähern wir uns dem Tiefpunkt und dann geht es ja wieder bergauf. Also insofern bin ich immer optimistisch. Was nährt diesen Optimismus? Dass wir in dieser oft beschriebenen und besungenen aktuellen jungen Generation Z ganz viele unglaublich gut sortierte junge Menschen erkennen, die mit wirklich Energie und einem klaren Plan, wo sie hinwollen, aber eben auch mit hohen Ansprüchen auf den Arbeitsmarkt kommen oder auf den Ausbildungsmarkt kommen. Und diesen Ansprüchen sind viele Ausbilder und Arbeitgeber nicht gewachsen. Und dem müssen wir uns, glaube ich, stellen.
Das nehmen wir als Schlusswort dieser, wie ich finde, spannenden Diskussion. Ich danke allen, die sich gemeldet haben, die eine Mail geschickt haben, angerufen haben. Vor allem aber allen, die hier im Studio zugeschaltet mitdiskutiert haben. Julia Freuding vom IFO-Institut in München, Gunnar Barkhorn, Unternehmer aus Brake an der Unterweser und Christoph Becker, Bundesjugendsekretär beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Herzlichen Dank, dass Sie mitdiskutiert und mitdebattiert haben. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.